Wachet und lasst euch nicht verführen. So lautet das Thema in dieser Morgenstunde. Das passt ja gut zum Aufwachen. Und wir sollten alle Zeit wachsam sein. Vor einiger Zeit hat eine Pfarrerin in der Landeskirche eine Predigt gehalten über den schönen Text aus dem Propheten Jesaja, wo Gott spricht: O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. Wächter über Jerusalems Mauern. Darüber hat diese Pfarrerin gepredigt. Und das, was sie da gesagt hat, das erklingt wohl tausendefach jeden Sonntag in verschiedenen evangelischen Kirchen und Freikirchen. Sie hat dann gepredigt, mir wurde die Predigt auch hier bei der Endzeitkonferenz in die Hand gedrückt, die ist hier getippt, vorhanden, wer das mal lesen möchte. Typisch liberale Theologie, wird erstmal ein bisschen was über Jerusalem gesagt, dann über die Flüchtlingskrise, die uns hier lehren, Gott zu erkennen, auch im Fremden natürlich. Und dann auch Jerusalem 2018, dann heißt es dann, und dann kommt einer und gießt Öl in das heiße Feuer. Donald Trump verlegte die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Und er, ja wie schrecklich, er erkannte Jerusalem als alleinige Hauptstadt des Staates Israel an und so weiter. Ihr kennt ja diese politische Haltung, immer pro Palästinenser und kontra Zionismus und Judentum. Man kann übrigens Zionismus nicht vom Judentum trennen, ja, ist meine Meinung. Und das ist eben das, immer, im Grunde trifft es immer die Juden. Ja, aber es ist natürlich die Bibel aus dem Alten Testament. Im Judentum hat Gott sich geoffenbart, sein Volk des Alten Bundes, und daraus geht auch der Herr Jesus hervor, das Heil kommt von den Juden. Das Thema also heute: wacht und lasst euch nicht verführen. Und ich habe an sich diese Predigt, dieser Pfarrerin, die mir nicht persönlich oder namentlich bekannt ist, ich weiß auch gar nicht, in welchem Ort das stattgefunden hat, diese Verkündigung, die sagt dann am Schluss Folgendes, das möchte ich euch zitieren. Und es geht ja hier über das Wachsamsein und dann eine solche Ausführung in einer Predigt. Ich zitiere es, sind nicht meine Worte, ja, als Achtung. Es heißt hier, Zitat: Was würde Jesaja wohl heute den Bewohnern Jerusalems zurufen? Vielleicht so: Kommt ihr Kinder Israels hoch auf die Stadtmauer, seid die Wächter des Friedens. Betet zum Gott Israels, erinnert ihn an seine Verheißung, dass der Friedensfürst einziehen möge in das goldene Stadttor Jerusalems. Ich zitiere weiter. Also es waren die Kinder Israel. Jetzt heißt es: Kommt ihr Kinder Jesu hoch auf die Stadtmauer, seid die Wächter der Versöhnung. Betet zum dreieinigen Gott, erinnert ihn an seine Verheißung, dass der Segen Abrahams allen Völkern gilt. Und jetzt kommt der Knaller, der dritte Punkt. Ich zitiere weiter. Kommt ihr Kinder Ismaels hoch auf die Stadtmauer, seid die Wächter der Gerechtigkeit. Man könnte auch sagen der Scharia, ja, vielleicht. Betet zu Allah, lasst ihm keine Ruhe, bis alle Menschen satt werden. Und dann sagt die Pfarrerin noch von der Kanzel der evangelischen Kirche: Dann geht ein Licht aus von Jerusalem, das auch uns hilft, weit und offen zu sein, im Fremden Gott zu begegnen, Wächter zu sein, die Gott keine Ruhe lassen, bis er seine Verheißungen erfüllt. Und wir rufen: Wir Menschen sind nicht von Gott verlassen, sondern von ihm Gesuchte. Amen. Das war die Predigt, also kurz zusammengefasst. Ja, so, es könnte auf jeder evangelischen Kanzel oder fast jeder inzwischen so verkündigt werden: soziales Evangelium, der Fremde als der Heilsbringer und die Moslems als der gleiche Gott, den sie verehren, abrahamitische Ökumene und so weiter. Natürlich lieben wir den Fremden, aber wir lieben nicht die Islamisierung, das müssen wir ganz klar auseinanderhalten, aber es wird ja alles munter vermischt, ja, versteht ihr? Das ist ja das Gefährliche. Und wachet, lasst euch nicht verführen, auch das ist Verführung, auch wenn es von protestantischen Kanzeln erklingt. Wir müssen alles prüfen, jede Predigt, auch was wir hier sagen, was ich hier sage, prüft alles anhand des Wortes Gottes. Der Herr Jesus spricht in Matthäus 7 in der Bergpredigt: Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Ich sage, sie reden immer von Frieden, Versöhnung, Liebe, Harmonie, Einheit, ja, ganz friedlich wie so ein Schäfchen. Aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Warum? Hier wird ganz klar das erste Gebot übertreten. Ich bin der Herr dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft aus Ägyptenland geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Kann man nicht sagen, Allah und so, das heißt alles das Gleiche, der Allah des Koran. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, sagt der Herr Jesus weiter. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Also ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte, aber ein schlechter Baum bringt böse Früchte. Ein guter Baum kann nicht böse Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten werdet ihr sie, nämlich die falschen Propheten und Prophetinnen, erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Das heißt, die danach leben, die es ausführen, was das Wort sagt. Es werden viele zu mir sagen, sagt der Jesus weiter an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Ein hartes Wort, ja. Falsche Propheten, die meinen vielleicht, sie tun etwas Gutes, aber sind völlig auf dem falschen Dampfer. Sind im Grunde auf dem breiten Weg. Religionsvermischung, Ökumenisierung, Bibelkritik, Zeitgeisttheologie, pseudocharismatische Zeichen und Wundersucht. Es wäre hier vieles zu nennen. Das, was ich gerade gesagt habe, sind einige der Haupteinfallstore der Verführung in die Gemeinden. Ich wiederhole nochmal, Pseudocharismatik, also falsche Geistesgaben, Bibelkritik als die Wurzel allen Übels, wo die Bibel nicht mehr ernst genommen wird als Grundlage. Dann auch eben die Vermischung von Licht und Finsternis, das ist nämlich die falsche Ökumene. Und eben dann auch der ganze Zeit- und Weltgeist, der in die Gemeinden eindringt durch die Musik, durch die Mode, durch die Sprache, durch Bibelverfälschungen und, und. Wir haben diese Tage schon einiges gehört. Und dadurch, dass keine Gemeindezucht mehr geübt wird, breitet sich's wie ein Sauerteig, ein böser Sauerteig aus. Einer gegen 400 oder 400 gegen einen. Wer weiß, wo das in der Bibel vorkommt? Das waren 500. Aber auch zur Zeit des Königs Ahab gibt es auch noch einen anderen Propheten. Es waren ja noch viele übrig gelassen, 7000, die ihre Knie nicht gebeugt hatten vor Baal. Da gibt es noch einen Micha ben Jimla. Das war außer Elia noch einer der ganz wenigen echten Propheten zur Zeit des bösen, götzendienerischen Königs Ahab mit seiner Isabel, mit seiner Isabel-Frau. Der regierte in Samaria im Nordreich Israel und im Südreich regierte Josaphat. In dieser Zeit, was in 1. Könige 22 berichtet wird, und damals führten sie Krieg gegen die Aramäer. Und daraus möchte ich mal einiges lesen, weil wir erkennen daraus sehr schön die Unterschiede, einige Unterschiede zwischen echten Propheten und falschen Propheten. Wir können das aufschlagen zu Beginn, bevor ich dann noch auf weitere Kennzeichen zur Geisterunterscheidung eingehe, um vor der Verführung gewarnt zu sein. In 1. Könige 22, wir werden nicht alle Verse lesen aus Zeitgründen, da hören wir Folgendes. 1. Könige 22. Ich finde es schön, dass ihr raschelt. Das heißt, ihr seid Bibelleser. Es soll in jeder Gemeinde so sein, dass man bei der Bibelstunde und auch im Gottesdienst möglichst die Bibel dabei hat und alles nachprüft und mitliest. Dann wird man vor Verführung gewarnt und bewahrt sonst nicht. Ich könnte euch jetzt hier irgendwas fantasieren, ja, und ihr lest gar nicht mit, wisst gar nicht, ob das stimmt. Auch schon wichtig. Lest eine unverfälschte Bibel. Schlachter 2000 oder die älteren Luther, nicht die neueste EKD Luther, die ist auch verfälscht. Nein, unverfälschte Bibel. Ich habe jetzt hier die Luther 98 von Lavona Nevella gerade zur Hand, die ist auch gut. Das ist also nicht die EKD Luther, die feministisch und bibelkritisch verfälscht wurde, leider. In 1. Könige 22 steht, es vergingen 3 Jahre, ohne dass Krieg war zwischen Syrern und Israel. Im 3. Jahr aber zog Josaphat, der König von Juda, hinab zum König von Israel. Und der König von Israel, also Ahab, sagte zu seinen Knechten, wisst ihr nicht, dass Ramoth in Gilead uns gehört und wir sitzen still und nehmen es nicht aus der Hand des Königs von Syrien? Und er sagte zu Josaphat aus Juda, willst du mit mir in den Kampf nach Ramoth in Gilead ziehen? Josaphat sagte zum König von Israel, ich will sein wie du und mein Volk wie dein Volk und meine Rosse wie deine Rosse. Jetzt aber, ich ergänze, erkläre ein bisschen schon, Josaphat war ein gottesfürchtiger König im Unterschied zu Ahab. Und jetzt ist dieser Unterschied, der auch hier deutlich wird, ne, zwischen den Regenten. Es gibt gute und schlechte Regenten, je nachdem, wie sie zu Gott stehen. Das lesen wir immer wieder in den Könige- und Chronikebüchern. Ne? Einer, der Gott gefällt oder missfällt, je nach dem Haltung zum Götzendienst und all diesen Dingen. Und Josaphat sagte zum König von Israel, zu Ahab, befrage doch heute das Wort des Herrn. Yahweh, ja, befrage den Herrn. Da versammelte der König von Israel die Propheten, etwa 400 Mann. 400 Propheten, gewaltig, ja. Alles Männer Gottes, dachte man. Und sagte zu ihnen, soll ich nach Ramoth und Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Sie sagten, zieh hinauf und der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Einhellig. Die waren völlig dem König gehorsam. Darf ich sagen, so wie es heute auch viele sind in der Öffentlichkeit, in der Presse, wird alles so, wie es die Regierung will. Das kennen wir ja von verschiedenen Systemen, immer so ein kleiner Exkurs. Aber diese Propheten, die waren auch der Regierung gehorsam, die haben gesagt, was der König hören wollte. Aber es war eine Lüge. Ja? Lügenpropheten, 400. Josaphat aber sagte, und der dämmert, der ahnt schon, dass da was nicht stimmt, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, und dass wir ihn befragen könnten? Der König von Israel, also Ahab, sagte zu Josaphat, es ist noch ein Mann da, Micha, der Sohn Jimlas. Denn Elia erwähnt er gar nicht, der war zu der Zeit noch nicht entrückt, soweit ich weiß. Wird erst in 2. Könige am Anfang dann beschrieben. Einige Kapitel weiter im nächsten Königebuch praktisch. Aber es ist auch noch dieser Micha ben Jimla, der konnte an den Hof kommen, der war jetzt nicht so gehasst von Ahab, der durfte dann tatsächlich kommen. Micha, der Sohn Jimlas, durch den man den Herrn befragen kann. Aber ich hasse ihn, sagt Ahab, denn er weissagt mir nichts Gutes, sondern nur Böses. Ja, hoppla. Wollen Sie jetzt die Wahrheit wissen oder nicht? Das war damals auch schon postmodern, wo die Wahrheit relativiert wurde, wie jetzt in unserer Zeit. Wir haben ja schon gehört, die Tage. Heute gilt ja nichts mehr als Wahrheit. Jeder hat so seine Sicht der Dinge. Aber wir Christen, wir haben die Bibel, wir haben den Herrn. Wir sind Verkünder der Wahrheit, auch wenn wir uns unbeliebt machen. Aber es werden viele dankbar sein, wenn ich sagen darf, ich habe ein festes Fundament. Ja, das ist eine gesunde Intoleranz. Es gibt auch eine ungesunde, wo man den anderen verfolgt, mit Waffen bekämpft, das soll nicht sein. Aber die gesunde Intoleranz, das ist, wenn man die rettende Wahrheit dem Menschen weitergibt. Sonst geht er verloren, versteht ihr? Auch der Muslim in aller Liebe sagen, wir haben einen Herrn, der uns reinwäscht und in den Himmel bringt, den Herrn Jesus Christus. Der fehlt euch leider. Ihr habt ihn nur als Prophet reduziert, aber ein reduzierter Isa, so nennen sie ihn ja, der kann euch nicht retten. Ja. Sondern Jeshua oder Jesus, der Sohn Gottes, das ist der einzige Weg in den Himmel. Ein Mann ist noch da, Micha ben Jimla. Und Josaphat antwortete dem Ahab, weil er sagt, er hasst ihn, der König rede nicht so. Also ist ein Unterschied. Josaphat war gottesfürchtig. Da rief der König von Israel, es wird immer hier der Name Ahab gar nicht genannt, in diesen Stellen, interessant, einen Kämmerer und sagte, bring schnell Micha, den Sohn Jimlas, her. Der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen auf dem Platz am Eingang des Tores von Samaria in ihren königlichen Kleidern, jeder auf seinem Thron und alle Propheten weissagten vor ihnen. Das muss ein Bild gewesen sein, eine Szene, 400, ja, es wird gelingen, zieht in den Krieg, Halleluja, der Herr wird euch segnen. Ich sag's mal so, wie es wohl damals war. Und dann heißt weiter, und Zedekia, der Sohn Kenaanas, das ist nicht zu verwechseln mit dem biblischen guten Zedekia, der hatte sich sogar eiserne Hörner gemacht und sagte, so spricht der Herr, hiermit wirst du die Syrer stoßen, bis du sie aufreibst. So eine Zeichenhandlung nennt man das, sogar noch diese Hörner, wie es auch bei den echten Propheten manchmal vorkommt. Nachgeahmt wird das Echte, nachgeäfft, deshalb ist es auch so schwer zu durchschauen. Und alle Propheten weissagten ebenso und sagten, zieh hinauf, ich kürze jetzt ein bisschen, und du wirst Glück haben, der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Ja, und dann geht dieser Bote zu Micha und spricht zu ihm, siehe, die Worte der Propheten sind einstimmig gut für den König. Jetzt pass auf, die sind einstimmig gut, demokratische Mehrheit. So lass nun dein Wort auch sein wie ihr Wort und rede Gutes. Also, es war ein Befehl. Jetzt interessant, wie Micha darauf reagiert. Er sagt zu dem Kämmerer, so wahr der Herr lebt, ich will reden, was der Herr mir sagen wird. Als er zum König kam, sagte der König zu Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder sollen wir es lassen? Er sagte, das überrascht uns vielleicht jetzt, ja, zieh hinauf und du wirst Glück haben, der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Man hat ihm ja befohlen, das soll genauso sagen wie die anderen. Aber die merken schon, dass sich hier verstellt hat zunächst, warum auch immer. Es war halt der Befehl des Königs. Der König aber sagte zu ihm, wie oft muss ich dich beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit sagst im Namen des Herrn? Dann sagte er die Wahrheit, ja, die Gott ihm geoffenbart hatte, nämlich, ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sagte, diese haben keinen Herrn, jeder kehre wieder heim in Frieden. Also Niederlage, ja, die werden den Kampf verlieren. Dann sagte der König von Israel zu Josaphat, also Ahab zu Josaphat, habe ich dir es nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weissagt, sondern nur Böses? Ganz interessante Geschichte. Micha sagte, darum höre nun das Wort des Herrn. Und jetzt kommt ein Einblick in die geistige Welt. Das ist nämlich sehr interessant. Über die falschen Propheten, über die Verführung, was eigentlich dahinter steht. Deshalb habe ich dieses lange Kapitel mit uns auch am Anfang betrachtet jetzt. Höre nun das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze himmlische Heer zu seiner Rechten und Linken neben ihm stehen. Und der Herr sagte, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt, umkommt? Und einer sagte dies und der andere das. Da trat ein Geist hervor, man kann sagen ein dämonischer, satanischer Geist, stellte sich vor den Herrn und sagte, ich will ihn betören. Der Herr sagte zu ihm, womit? Er sagte, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Er sagte, du sollst ihn betören und sollst es auch ausrichten, geh aus und tue es so. Und nun sieh, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser deiner Propheten gegeben und der Herr hat Unheil über dich geredet. Dazu gehörte Mut, dass der Micha das so gesagt hat, genau wie Elia damals. Aber hier waren es ja Propheten, die sich Propheten Jahwes nannten, nicht die Baalspriester wie bei Elias. Das ist ja das Gefährliche. Und so, heute gibt es viele falsche Propheten auf vielen Kanzeln, die Falsches predigen. Wirklich im direkten Widerspruch zur Bibel. So wie hier diese Pfarrerin, überhaupt Pfarrerin ist auch schon unbiblisch, gibt es nicht in der Bibel. Ja? Die Frau soll nicht lehren und nicht regieren, wo Männer dabei sind. Ganz klare biblische Aussagen. 1. Korinther 11, 2. Timotheusbrief, 1. Timotheusbrief und viele weitere Stellen, die das ganz klar verbieten. Aber es hätte auch ein Pfarrer sein können, das ist jetzt nebensächlich. Aber das war ganz klar gegen das erste Gebot. Ein Lügengeist. Und die Mehrheit, das sehen wir auch hier, hat eben nicht immer recht. Nicht immer recht. Und jetzt die Reaktion dieser enttarnten falschen Propheten, wo deutlich wurde, ihr seid von dämonischen Geistern geleitet. Das ist natürlich ein harter Vorwurf. Menschlich kann man verstehen, was jetzt der falsche Prophet Zedekia hier tut. Aber er entlarvt sich jetzt auch, er entpuppt sich als dämonisch gesteuert durch seine Reaktion. Ja, das kann man auch darauf achten. Wenn die falschen Propheten, die Verführer enttarnt werden, wie reagieren sie dann? Dann lassen sie ihre Maske fallen. Vielleicht nicht immer gleich, aber irgendwann kommt es zum Vorschein. Da trat Zedekia, der Sohn Kenaanas, herzu, schlug Micha auf die Backe und sagte, wie ist der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden? Micha sagte, und jetzt kommt gleich ein prophetisches Wort wieder an ihn, vom Herrn direkt. Siehe, du wirst es sehen an dem Tag, wenn du von einer Kammer in die andere gehen wirst, um dich zu verkriechen. Genau das trifft ja ein nach der Niederlage. Da wird dann flüchten und sich verkriechen und elendiglich enden. Der König von Israel sagte, nimm Micha und führe ihn zurück zu Amon, dem Obersten der Stadt, und zu Joas, dem Sohn des Königs, und sage, so spricht der König, setz diesen in den Kerker. Also jetzt kommt die Gefängnisstrafe, jetzt keine Hinrichtung, das traut er sich doch nicht, aber in den Kerker und speist ihn mit Brot und Wasser der Trübsal, bis ich in Frieden wiederkomme. Er meint ja immer noch, er wird siegen. Micha sagte, wenn du in Frieden wiederkommst, so hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sagte, hört es, alles Volk. Und wir wissen, wie es weitergeht, sie ziehen in den Krieg und der Ahab erfährt sein Ende, während Josaphat heil aus dieser Schlacht herauskommt. Ja, soweit der Vorrede. Aber wir haben hier schon wichtige Kriterien gesehen der Verführung. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Die Lüge tarnt sich als das Gute. Und Wir müssen die Geister prüfen, ob sie von Gott sind. Das Thema lautet ja, wachet und lasst euch nicht verführen. Jetzt einiges Grundsätzliche, um da wachsam zu sein. Was ist eigentlich Prophetie? Es gibt Prophetie im Sinne von Zukunftsprophetie, aber die kann nach meinem Bibelverständnis heute nicht mehr sein, weil die Bibel ja abgeschlossen ist. Am Ende der Bibel steht, wer etwas hinzufügt zu diesen Worten der Weissagung, und die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel, dem werden die Plagen hinzugefügt, die in diesem Buch geschrieben stehen. Aber ebenso, wer etwas hinwegtut, dem wird sein Anteil am Baum oder Buch des Lebens hinweggenommen. Also weder Bibelkritik, die etwas hinwegtut, noch Neuoffenbarungsbewegungen, spiritistische Inspirationen, Auditionen, Visionen oder irgendwelche Fantasien, die die Bibel ergänzen wollen. Das ist alles von Gott verboten. Gibt es noch Prophetie? Ja, Prophetie im Sinne dessen, dass Gott uns leitet, sein Wort recht zu verstehen, auf die Gegenwart anzuwenden. Sünde wird aufgedeckt durch den Geist Gottes, Überführung, das ist auch Prophetie, die es heute gibt. Ja, die in die Situation deines Lebens und auch der Gemeinde hineinspricht, von der Kanzel. Oft ist so, wir predigen etwas von der Kanzel und es trifft die Leute mitten ins Herz, weil der Geist Gottes das prophetisch erkennt und die Menschen und auch uns selber natürlich durch sein Wort überführt von der Sünde und zur Erneuerung führt. Nun einige Kennzeichen von falschen Propheten. Falsche Propheten verändern die enge Pforte. Ich spreche jetzt auch neutestamentlich. Wir haben ja auch gehört aus der Bergpredigt. Und da hat der Herr Jesus ja von den falschen Propheten, den Schafsleitern gesprochen. Und da ist der Zusammenhang in Kapitel 7 auch von dem breiten und schmalen Weg. Unser großes Thema ja auch immer wieder, auch in unserer Zeitschrift, die ja diesen Titel trägt, der schmale Weg. Und der schmale Weg, das ist jetzt wichtig zu wissen, der kann breiter gemacht werden. Das machen falsche Propheten heute zuhauf. Ein billiges Evangelium, eine billige Gnade, Wohlstandsevangelium, Sensationen, Oberflächliches, es werden Themen weggelassen, es wird nicht mehr über Gericht, über Kreuz Jesu, über Buße, über Hölle, ewige Verlorenheit gepredigt, nur noch ein Wohlfühlevangelium vom lieben Gott. Da wird der schmale Weg sehr, sehr breit gemacht und damit ist absolute Verführung. Die Leute meinen, sie sind gerettet, aber sie leben genauso weiter wie vorher oder fast genauso, ohne großen Unterschied. Und sie gehen verloren, weil sie die Erlösung gerne in Anspruch nehmen, aber genauso die Sünden der Welt weiter mitmachen, ja, wenn ihnen dieser breite Weg verkündigt wird. Prüfe dich, ob das vielleicht auch bei dir in deinem Leben oder in deiner Gemeinde so ist. Und ja, bekehre dich wirklich. Die andere Seite ist, dass es auch Verkündiger gibt, die den schmalen Weg schmaler machen, als er ist. Auch das gibt es, diese Gefahr. Das war ja das Problem welcher Gruppe zur Zeit des Herrn Jesus? Der Pharisäer, ja. Die haben den Menschen Menschensatzungen, man kann sagen, fast ohne Ende auferlegt. Mücken gesiebt, ja, was nicht notwendig gewesen wäre, bildlich gesprochen jetzt. Das heißt, es gibt auch heute die Warnung vor einer falschen Askese. Es ist gut, sich natürlich von allem zu enthalten, was uns zur Sünde wird, ganz klar. Da gibt es ganz klare Warnungen. Und es gibt auch biblische Ordnungen über Mann und Frau und all diese Fragen, wir haben das gehört. Aber dann gibt es auch Richtungen, die wollen ganz besonders heilig sein und davor wird schon gewarnt in 1. Timotheus 4. Ich zitiere Vers 1 bis 5. 1. Timotheus 4, 1 bis 5. Der Geist sagt deutlich, also der Geist Gottes, dass in den letzten Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren böser Geister anhängen, durch die Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten, nicht ehelich zu werden. Die sagen also, Ehe sei Sünde. Der Mensch soll sich von allem, aller Fleischeslust enthalten. Während aber die Bibel ganz klar sagt, dass die Ehe eine Gnadengabe Gottes ist. Ja. Nicht jeder hat diese Gabe. Okay, aber wer sie hat, der darf sie auch ausleben. Aber natürlich Sexualität nur in der Ehe. Aber hier wird die Ehe grundsätzlich verwehrt. Wo ist das ein ganz großes Problem? In welcher Kirche zum Beispiel? Bei den armen römisch-katholischen Priestern. Ja. Mich wundert es nicht, dass die so tief fallen dann in irgendwelche pädophilen Dinge oder andere Sachen. Weil es ist einfach eine unbiblische Lehre, etwas, was diesen, meistens sind ja dann noch jüngere Männer, aufgelegt wird, was sie gar nicht tragen können von ihrer Geschöpflichkeit her. Die sollten an sich heiraten, natürlich. Am besten ganz austreten aus der katholischen Kirche, bibeltreue Gemeinden gründen. Es gibt ja welche, Bruder Johannes Ramel kennt ihr sicher, ja. Der hat ja diesen Schritt getan und auch viele andere. Weil ich mal ganz kurz nur dazu, wir reden ja über Verführung, die römisch-katholische Kirche ist nicht reformierbar. Wisst ihr warum? Sie hat sich ja auf unfehlbare Dogmen festgelegt. Und die könnte sie nur zurücknehmen, wenn sie sich auflösen würde. Also die muss sich auflösen und dann als biblische Gemeinde neu gründen. Einziger Weg der Reformierung für sie. Die können nicht mehr zurück hinter die Lehre, dass der Papst unfehlbar sein, wenn er ex cathedra spricht. Oder dass Maria leibhaftig zum Himmel aufgefahren sei oder unbefleckt empfangen von Anna und solche Lehren, was sie da als unfehlbar dogmatisiert haben. Das können sie nie mehr ändern, außer sie lösen sich als Gesamtkörperschaft auf. Das ist traurig. Deshalb braucht man nicht hoffen, dass sich da viel ändert in der Ökumene. Es wird immer nur Richtung Rom führen. Lasst euch nicht verführen. Alle Wege führen nach Rom, da ist wirklich was dran. Aber nicht der Weg zum Himmel. Der führt nicht nach Rom, sondern allein über Jesus Christus, nicht über irgendwelche verstorbenen Menschen, die als Heilige verehrt werden. Die haben vielleicht manches Gute getan, das ist keine Frage. Aber wir dürfen niemals zu Verstorbenen beten, sonst kommen wir in das Gebiet des Spiritismus hinein, liebe Geschwister. Gerade vorgestern rief mich noch kurz vor der Abfahrt eine Katholikin an. Ja, wo kann ich denn hin? Die beten für mich immer zu Maria und so. Und ich sage, gehen Sie zu einer bibeltreuen Gemeinde, dass die mit Ihnen beten und sagen sich los von diesen dämonischen, okkulten Dingen. Auch wenn es so fromm getarnt ist. Sieht ja alles so fromm und christlich aus. Ist aber ein Irrweg, weil in der Bibel gibt es das nirgends, dass wir das tun dürfen. Zu verstorbenen, sogenannten Heiligen beten. Höchstens in den Apokryphen, aber die gehören nicht zur Bibel. Ja. Also eine falsche Askese, und dann heißt es ja auch noch, nicht ehelich zu werden, 1. Timotheus 4, und die Speisen zu meiden, die Gott dazu geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Das ist natürlich jetzt ein großes und schwieriges Feld, denn es gibt natürlich Speisegebote im Alten Testament, Beispiel auch kein Schweinefleisch zu essen und so weiter. Aber wir leben ja vom neuen Bund her, wo der Herr Jesus sagt, nicht das verunreinigt den Menschen, was durch den Mund hineingeht, in den Bauch, das kommt ja durch den Bauch dann irgendwann wieder heraus, sondern das verunreinigt uns, was aus unserem Herzen kommt und auch aus dem Mund, ja, die bösen Gedanken, die Sünden, die wir tun. Das ist das Entscheidende. Wer natürlich aus Gesundheitsgründen auf manche Dinge verzichtet, das ist was anderes. Aber alle diese Dinge können uns nicht retten, sondern allein der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus, der uns völlig reinwäscht von aller Sünde und Befleckung. Wir sind nicht das Bundesvolk Israel, das sich von den Nationen in dieser Weise absondern musste durch die ganzen Gebote, obwohl natürlich diese Gebote im Alten Bund eine tiefe Bedeutung haben und die Erfüllung in Jesus Christus erfahren haben. Ich kann das jetzt nur in einem Satz erwähnen. Es hat natürlich seine Bedeutung als Verheißung, aber die Erfüllung ist geschehen, als der Messias gekommen ist. Natürlich auch die Sabbatfrage, wurde gestern auch schon erwähnt. Werden wir gerettet, wenn wir den Sabbat halten? Nein. Und ist der Sonntag das Mahlzeichen des Antichristen? Natürlich auch nicht. Das ist etwas viel Gefährlicheres, nämlich die totale Kontrolle, wo niemand mehr kaufen oder verkaufen kann. So steht es in Offenbarung 13. Ja, dass dem Menschen etwas aufgeprägt wird auf Hand und Stirn. Ich möchte wissen, was das mit dem Sonntag zu tun hat, wenn ich auf der Stirn oder Hand was trage. Sondern das ist wirklich was, wo man von Zahlungsverkehr ausgeschlossen wird. Ich weiß auch nicht 100%, was es ist, aber diese ganze moderne Technik mit den Chips und so weiter, das könnte viel eher in diese Richtung gehen, als diese absurde Lehre, der Sonntag sei das Mahlzeichen. Der Sonntag ist der Auferstehungstag unseres Herrn Jesus Christus. Es ist der Tag, an dem die Gemeinde entstanden ist, an Pfingstern. Das ist entscheidend und deshalb versammeln wir uns im Unterschied zur Synagoge am Sonntag, am Auferstehungstag. Russisch Vaskresenje, Auferstehung, Spanisch Domingo, Herrentag. Nur im Germanischen haben wir diese heidnischen Namen hier im Deutschen, Sonnentag. Aber in Wirklichkeit geht es um die Auferstehung Jesu Christi. Ja, falsche Propheten lieben fromme Worte und große Showveranstaltungen. Und natürlich große Kollektenpredigten. Ja, wir haben bisher in diesen Tagen nur einmal vorsichtig auf dieses Kollektenkörbchen dahingewiesen, um die Kosten der Konferenz zu bestreiten. Wenn wir aufrufen zur Kollekte, dann reicht ein Satz, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Aber es gibt manche Richtungen, gerade in dieser pseudo-charismatischen Bewegung, da wird eine halbe Stunde Druck ausgeübt auf die Gläubigen. Du wirst nur gesund, wenn du richtig spendest, gib dem Herrn ein Lobopfer, sodass es raschelt und nicht nur klappert und so weiter und so fort. Aber nicht nur bei Charismatik, ich habe es auch schon bei Pietisten gehört. Bei Missionsfesten und solchen Dingen gab es das auch schon. Also es ist traurig, wenn den Leuten so auf die Tränendrüse gedrückt wird und sie manipuliert werden, bloß weil man Geld möchte von ihnen. Ich habe auch bei einem Missionswerk kürzlich gelesen, wie man das Testament richtig ausfüllt, damit ja das ganze Erbe möglichst diesem Werk jetzt zugutekommen soll. Also mich hat es geschaudert. Ich habe gesagt, da werde ich nie mehr was hinspenden. Ne? Wenn die den Leuten genau erklären, wie sie das dann alles da ausfüllen, damit ja nichts woanders hinkommt. Also es ist schon traurig. Natürlich dürfen wir auch mal sagen, es ist Mangel, wir dürfen jetzt etwas, aber das sollte in Demut und Zurückhaltung geschehen, aber nicht durch dauernde Bettelei. Das ist abstoßen. Ja, ich will uns nicht rühmen, aber bei uns in der Gemeinde wird praktisch nie auf die Kollekte hingewiesen, außer wenn ein Gastprediger da ist, dem wir dann was mitgeben. Aber die Geschwister wissen das auch so von sich, dass einfach ein Bedarf jetzt da ist. Wir bauen jetzt ja auch gerade ein großes Gemeindehaus. Und da trägt jeder bei nach seinen Möglichkeiten, ohne dass man da Druck ausüben müsste. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wir tun die Dienste für den Herrn, auch diese Geberdienste. Aber falsche Propheten, die lieben das Geld, die lieben die frommen Worte, hinter denen nichts als Luftblasen sind und auch die Shows. Im Judasbrief, der ganze Brief ist praktisch eine Warnung vor falschen Propheten. An anderer Stelle habe ich da ausführlich 28 Kennzeichen von Irrlehrern mal ausgelegt, das kann ich jetzt hier nicht wiederholen. Hier nur so ein paar Beispiele. Der Herr Jesus bringt in der Bergpredigt das Beispiel, ja, er nennt ja hier diese erschütternden Verse, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Warum steht hier eigentlich nicht Herr, sondern Herr, Herr? Was denkt ihr? Bitte? Eine Verstärkung, ja, die wollen ganz besonders geistlich sein, die sagen nicht einmal Herr, sondern zweimal. Habt ihr auch schon manchmal gehört, wenn jemand betet, vielleicht unbewusst, die sagen in jedem halben Satz Herr oder so, aber man muss das nicht übertreiben. Ne? Wenn ich einmal den Herrn anrede und dann zu ihm bete, er weiß schon, dass ich ihn meine, aber das soll dann so besonders geistlich sein, Herr, hilf mir, Herr, und ja gut, ist vielleicht so eine Gewohnheit, aber hier dieses Herr, das ist etwas Ekstatisches. Und das ist gerade wieder, ich will nicht immer jetzt auf die lieben Charismatiker hier kritisch zeigen, es gibt auch in anderen Kreisen, wir müssen überall aufpassen, aber da besonders gefährlich, weil die sich ja regelrecht durch ihre langen Chorusse mit immer wiederholten, gefühlsmäßigen Liedern in Ekstase bringen. Dann sollte ja dieses Zungengelalle anfangen, was ja nichts mit biblischen Sprachenreden zu tun hat, in aller Regel. Es gibt ja biblische Sprachengabe, dass man Fremdsprachen kann, die man nie gelernt hat, aber das sind verständliche Sprachen, wo man zum Beispiel im Dschungel Menschen erreichen kann, indem Gott plötzlich dem Missionar diese Sprache schenkt. Das halte ich auch heute für möglich. Aber in der Gemeinde soll alles geordnet zugehen, kein Durcheinander. Und wenn jemand in einer anderen Sprache das sagt, muss es übersetzt werden. So heißt es wörtlich, Hermeneuern, übersetzen oder auslegen. Es ist eine ganz nüchterne Sache. Wenn jetzt einer bei uns plötzlich Russisch spricht, muss ein anderer Bruder da sein, der das übersetzt. Zum Beispiel ganz einfach. Das ist nichts Ekstatisches. Oder dass jeder gleichzeitig da ein Durcheinander erzeugt. Das soll gar nicht sein. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wir lassen es grundsätzlich nicht zu, dass irgendwelche Leute dazwischen reden, weil das nur ein Durcheinander ist. Und auch bei diesen extremen Kreisen zumindest, da ist es gang und gäbe, dass immer dazwischen gebrüllt wird. Und das soll dann besonders geistlich sein. Dieses Herr, Herr. Und dann ja, werden sogar die Beispiele genannt, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, also solche prophetischen Offenbarungen mitten in den Raum noch gestellt, womöglich Dämonen ausgetrieben, Machttaten getan. Da wird eingeladen von bekannten Missionswerken in Afrika. Millionen sind gekommen, Tausende wurden geteilt, ja, und so. Da wird dann Werbung gemacht, geprahlt. Jetzt fragen wir einfach nur, hat es der Herr Jesus genauso gemacht? Wie hat er das denn gemacht? Sagt es nicht weiter. Das ist interessant, ja? Sagt es nicht weiter. Manchmal haben sie es dann trotzdem weitergesagt. Aber er konnte dann nicht mehr in die Städte gehen, heißt es. Ist dann praktisch in der Einsamkeit geblieben. Die Zeit war noch nicht gekommen. Klar, das hatte auch dieses Messianische, diesen Zusammenhang mit dem Wirken des Messias, dass er nicht vorschnell gekreuzigt wurde, hätte er sowieso nicht zugelassen. Das war ein Gottes Heilsplan. Aber hier ist gerade das Gegenteil. Große Propaganda, Menschen werden verherrlicht, Kollekten werden eingesammelt, große. Und man hat mal gehört von einem solchen Prediger, der kriegt dann die Briefumschläge mit den Gebetsanliegen. Da muss immer ein Geldschein drin sein, damit er dafür betet. Und es wurde beobachtet, kann ich sagen, es war Benny Hinn, der das Jäckchen wedelt und die Leute, die fallen da reihenweise um, dass die Gebetsanliegen in den Mülleimer geschmissen wurden, aber die Geldscheine, die wurden kräftig eingesammelt. Das haben Augenzeugen selber gesehen und die sind dann von dieser Bewegung weggegangen. Also das sind in meinen Augen wirklich falsche Propheten. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal einen Film, Charismatische Bewegung, Toronto-Phänomene und ihre Wirkungen. Hat über 100.000 Leute haben schon angeschaut. Das erstaunt mich und freut mich. Vielleicht haben es einige schon gesehen. Da kann man wirklich sehen, was da abgeht. Ja, auch dieses heilige Lachen, wo die Leute nicht mehr aufhören können zu lachen. Zwanghafte Handlungen, das ist nicht der Heilige Geist. Das ist ein dämonischer Geist, der die Leute nach hinten umschmeißt. Ein Zeichen des Gerichts, haben wir auch gestern gehört. Jesaja 28, 13. Und sie kommen in Zwangshandlungen, können nicht mehr aufhören. Ja, ist das der Heilige Geist? Nein, das denke ich nicht. Das ist genau wie bei Reiki, nicht? Bei diesen esoterischen Methoden, wo die Leute besessen werden. Die müssen erst wieder, da muss erst wieder gebetet werden, dass sie frei werden davon, dass sie wieder normale Menschen werden, ohne diese Zwangshandlungen. Lachen ist schon was Schönes, aber nicht dieses sogenannte heilige Lachen, wo du nicht mehr aufhören kannst. Eine ganze Stunde, der Mensch geht kaputt. Und das soll vom Heiligen Geist sein, er will uns doch nicht schädigen. Ja, es ist doch so. Ja. Ja. Oder dann gibt es ja Veranstaltungen, haben wir einige hier erzählt, da werden schon am Eingang die Ohrstöpsel ausgeteilt, weil die Musik so laut ist. Ja, will denn Gott, dass wir unser Trommelfell kaputt machen im Gottesdienst? Natürlich nicht. Aber das nimmt immer mehr zu, diese Schlagzeuggemeinden, wo den Leuten der Kopf vollgedröhnt wird, wo du kein Wort mehr verstehst von der Botschaft, wo sie dann tanzen, fleischliche Regungen hineinkommen anstatt Geist Gottes. Sie haben es im Geist angefangen und es vollendet sich im Fleisch. Eine große Gefahr. Und dann kommt auch Ehebruch und diese Dinge, wenn die anfangen, die Hüften zu schwingen. Ja, da steht eine Frau vor dir und du guckst dann nur noch auf die Hüfte. Was passiert dann? Ja, ist doch so, oder? Ist das nicht so, liebe Männer? Also, das hat nichts mehr mit Gottesdienst zu tun. Wir wollen im Gottesdienst saubere Gedanken haben, uns reinwaschen lassen durch das Wort Gottes. Aber was da abgeht, ich war mal in einer, ich sage es ganz deutlich, in der FEG, ich sage jetzt nicht wo, da war das auch schon so leider, die sind ja unterschiedlich, FEGs, ja, mal so, das kann, könnte auch jetzt eine andere Gemeinde sein, ich hatte die sogar mal vor vielen Jahren mit initiiert, und da dachte ich, gehe mal wieder hin, da kommt ein bekannter Missionar von OM damals, und dann haben die alle Stühle rausgeräumt, da war alles weggeräumt, ich dachte, was ist jetzt los, die standen da alle vorne, eine Rockband. Und dann ging das los, Gott ist geil und so. Und dann sind sie da rumgehüpft, haben getanzt. Ich bin dann sofort wieder gegangen, habe gesagt, ihr seht mich hier in den Räumen nie mehr, die sind entheiligt. Entheiligte Räume, entheiligte Gemeinde, habe ich nichts mehr zu suchen. Das hat mich sehr traurig gemacht. Also wie gesagt, das nimmt leider überhand. Das hat mich erschüttert, als Bruder Karl Hammann gestern gesagt hat, wenn der Leuchter einer Gemeinde mal umgestoßen ist, dann wird er wohl nicht mehr aufgebaut. Gott sei Dank gibt es Ausnahmen. Eine ist mir bekannt, wo mal der Bruder Rudolf Ebertshäuser gesprochen hat. Die sind tatsächlich nochmal umgekehrt. Ja. Also auch da ist Gott souverän. Aber es ist schwer, wenn mal die Abwärtsbewegung, da stimme ich dir, Karl Hammann, zu, wenn die mal eingedrungen ist, dann ist es schwer, wieder umzukehren. Außer es tun wirklich viele Buße in einer Gemeinde und erkennen noch, oh, wir sind auf dem falschen Weg. Herr, wir tun Buße in Staub und Asche, so wie die Einwohner von Ninive. Und demütigen sich vor dem Herrn. Ist beim Herrn auch möglich, Gott sei Dank. Ja, ich muss so langsam Ende kommen, habe aber doch noch einige Punkte. Wir haben gehört, das gibt mir noch eine halbe Stunde, wenn es geht, ja, ungefähr. Falsche Propheten reagieren bei Enttarnung aggressiv. Auch da möchte ich euch ein Beispiel bringen. Das ist nicht nur ein falscher Prophet, sondern sogar ein falscher Christus. Und dafür führt viele, weil er sehr clever ist, und ich sage das auch ohne Furcht, ganz öffentlich, weil der Mann ist wirklich gefährlich, er bringt natürlich auch manches Gute, Er macht Antizensurkonferenzen, aber da lässt er auch Scientologen sprechen, Holocaustleugner, alles, lässt er da, die da unzensiert sprechen dürfen. Für mich völlig unverständlich, dass so etwas sich da noch christlich nennt. Er hat Familienmusicals gemacht, er hat Filme gedreht, der größte Schweizer Monumentalfilm aller Zeiten über einen Schweizer Nationalhelden, der so blutig ist, dass ich den Film meiner Frau nicht zumuten konnte. Und es soll ein christlicher Film sein. Da werden Köpfe abgeschlagen. Ich habe sowas noch nicht gesehen, liebe Freunde. Und es zeigt an sich, dass da ein falscher Geist ist. Und dann natürlich, wie er auch sich aufspielt. Und es ist wirklich eine Warnung, weil viele, die es wirklich ganz ernst meinen, die pilgern dorthin nach Walzenhausen. Wisst ihr, von wem ich spreche? Ja, Ivo Sasek, jetzt mit seiner Ivo-Bibel. Ich weiß nicht, ob sie schon erschienen ist. Ja, ich würde niemals eine Bibel nach meinem Vornamen benennen, liebe Geschwister. Wo sind wir denn da? Das ist auch von daher schon sehr, sehr befremdlich. Ich habe ja gesagt, dieses Beispiel, dieses Zedekia, wenn ein falscher Prophet entlarvt wird, dann fletscht er die Zähne. Ja. Und genauso hat es dieser liebe Ivo, oder vielleicht nicht so liebe Ivo, auch getan. Und er ist auch sehr gefährlich übrigens durch Klagemauer-TV, weil da auch vieles Richtige kommt, ja, über die politischen Hintergründe. Das dahinter steckt aber auch Ivo Sasek mit seinen Kindern. Das muss man leider auch sagen. Also wenn ihr das anschaut mit einer gewissen Vorsicht, dahinter steckt eine ganz gefährliche Sekte, Psychosekte, die die Menschen versklavt durch Bemessungen. Du wirst eingestuft, wie weit du im Glauben bist, durch harte Verhöre, gruppendynamische, psychologische Sitzungen. Die Leute werden fertig gemacht. Im neuesten Topic stand Bericht drin über zwei Aussteiger, was die da erlebt haben. Das könnt ihr vielleicht mal nachlesen. Auch der Bruder Wilfried Block hat ein kritisches Buch über diese Sekte geschrieben. Organische Christusgeneration. Und er schreibt ja, dass jede Zeit ihren Christus habe. Jetzt ratet mal, wer der Christus unserer Zeit ist. Wenn er auch nicht direkt sagt, aber er meint sich selber. Ja. Und ich zitiere Originalton aus seinem Gemeindelehrdienst Nummer 4 vom November 2005. Da hat er auf seine Kritiker, die ihn entlarvt haben, Folgendes geantwortet. Muss man mal hören, wie dieser Mann schreibt. Und trotzdem halten die ihn für so geistlich, die Anhänger. Ich zitiere, das sind nicht meine Worte, ja? Also, Zitat. Darum hört und staunt, wer mich verleumdet oder sich sonst wie an mir versündigt, und ich fordere es ein, kann derjenige nur durch mich selbst wieder begnadigt werden. Originalton, ja, weiter. Nur mich will Gott dann annehmen und nur meine Fürbitte will er dann in dieser Sache erhören, damit er dem Verfehler nichts Böses und Schimpfliches antue. Sobald ich, also Ivo Sasek, darauf bestehe, gibt es in dieser Sache keinen direkten Zugang mehr zum Thron Gottes. Ich spreche jetzt nicht von den allgemeinen Sünden dieser Verfehler, die ihn also angreifen, sondern nur von denen, die mich und den Dienst betreffen. Wer mich verwirft, der hat auch Christus verworfen. Wer sich mir und meinem verkündigten Wort nicht beugt, wer sich also mir nicht beugt, schreibt Sasek, der wird zunehmend ausbrennen bis auf den Grund. Wer immer meine verkündigte Botschaft oder mich als Gesandten, das heißt hebräisch Messias, zu Unrecht antastet, oder ja, als Apostolos, aber Maschiach, ja, ist auch, der hat sich selber einem Bann unterworfen, es sei denn, er unterwirft sich mir samt meinem Wort, sonst kann der Bann nicht gelöst werden. Zitat Ende. Ja, was meint er denn, wie das auf die Anhänger wirkt? Und so läuft es ja in vielen Sekten. Ja. Auch in Rom, wer nicht die Fülle der Sakramente durch den Papst und die Priester dann vermittelt empfängt, der kann nicht gerettet werden. Diese sogenannten getrennten Brüder bei den Protestanten, Orthodoxen, die haben es schwer, in den Himmel zu kommen. Der Katholik aber, der hat eine sichere Gewissheit, weil er diese ganzen Sakramente durch die Priester vermittelt empfangen kann. Also auch da wird eine Abhängigkeit erzeugt durch sakramentale Heilsgnade. Kein direkter Zugang durch Jesus zu Gott. Du brauchst immer irgendwelche Mittler, Ivo Sasek, neuapostolische Apostel und Stammapostel, die Wachturmgesellschaft oder wie auch immer diese ganzen Sekteninstitute heißen. Der Bann kann also nur durch ihn gebrochen werden, sagt er. Ja, wer ist der denn? Er stellt sich an die Stelle von Christus. Furchtbar. Und es gibt, sagt der Herr Jesus ja, nicht nur viele falsche Propheten in der Endzeit, sondern auch viele falsche Christusse. Menschen im Größenwahn und in Wirklichkeit sind es genauso sterbliche Menschen wie wir. Keiner von diesen kann uns erlösen. Vorsicht bei jeder Form von Übergeistlichkeit und Schwärmerei. Wir möchten ja alle geistlich sein, ja, das ist klar. Die Sünde überwinden, das will ich damit doch gar nicht schlecht reden. Im Gegenteil, natürlich streben wir nach der Heiligung. Aber Vorsicht, dass ihr nicht da auf der anderen Seite vom Pferd fällt. Die Heiligungsbewegung hat viel Gutes gemacht, aber es gab auch schlimme Auswüchse, was dann wirklich im Fleisch geendet ist. Bruder Karl Hermann kennt ihr da aus der Geschichte, der hat es gründlicher studiert als ich, Purcell Smith und wie sie alle hießen, schlimme Dinge erzählen, wie dann plötzlich Menschen, die so hoch verehrt wurden, als schon so Superheilige, wie die plötzlich ja, große Krisen hatten im Leben. Aber das ist doch normal, auch als Christen haben wir noch Krisen. Ich predige immer das Evangelium, das die begnadigten Sünder rettet und keinen Superperfektionismus. Müssen wir aufpassen. Es gibt ganze Gemeinderichtungen, die Gemeinden Gottes, um das mal hier zu erwähnen, die so Richtung Vollkommenheitslehre gehen. Wir machen keine Sünden mehr, nur noch Fehler und so weiter. Es geht in diese Richtung. Sie reden manchmal schon noch von Sünden. Es feiern sie auch öfter mal das Abendmahl. Es war früher ganz selten, weil man es ja praktisch nicht braucht. Man sei ja schon vollkommen diese Richtung. Das ist auch gefährlich. Ja, das ist eine falsche Lehre. 1. Johannesbrief ist sehr wichtig. Ich habe auch ein Buch draußen über 1. Johannesbrief. Liebe, Wahrheit, Wandel im Licht. Das Thema, da steht ja, wer in Christus ist, der sündigt nicht. Aber gleichzeitig heißt es, wer sagt, er sei ohne Sünde, der macht Gott zum Lügner. Wie kriegt man das jetzt zusammen? Nun, ganz einfach. Soweit Christus in uns regiert, können wir nicht sündigen, weil Christus nicht sündigen kann. Aber wir sind leider nicht immer in der gleichen vollkommenen Gemeinschaft mit Christus. Und sobald wir ein Stück abweichen, versagt haben, dann sind wir halt nicht, dann ist Christus nicht mehr so wirksam in uns. Und da gilt es, Buße zu tun, uns erneuern zu lassen. Und ich bin überzeugt, dieser Vorgang, der geht, solange wir hier in unserer Fleischesgestalt sind. Deshalb, wir sind begnadigte Sünder, wir dürfen in der Heiligung leben, auch darin wachsen. Es ist nicht immer der gleiche Stand, aber wir können auch noch versagen, in Sünde fallen. Deshalb, Galater 3, Vers 3, im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Die meinten, sie müssten noch geistlicher sein, sich noch beschneiden lassen und so weiter und so fort. Und dann wären sie aus der Gnade gefallen, wenn sie das aus religiösen Gründen tun würden. Aus medizinischen Gründen mag es ja sowas mal geben. Aber aus religiösen Gründen sich beschneiden lassen, ja, das ist ein Verlust der Gnade in Christus allein. Ihr merkt, es ist gar nicht immer so einfach, das alles zu verstehen. Ja, soll ich noch was zur Unterscheidung und Prüfung bezüglich Wundern sagen? Echte und falsche Wunder. Da werden ja auch viele verführt. Ja, wenn es da heißt, Tausende geheilt und du bist krank, hast schon jahrelang Schmerzen, gehst du vielleicht nicht auch hin und denkst, ach, wenn doch mein Rheuma weg ist, wenn der Krebs wieder zurückgeht, wenn ich wieder laufen kann und was auch immer. Natürlich zieht das die Leute an, die verzweifelt sind, die Schmerzen haben. Aber ich denke, kann der Herr noch heilen heutzutage? Ja, aber gemäß Jakobus 5. Rufe die Ältesten, rufe die Verantwortlichen der Gemeinde, bekennt einander die Sünden, mit Ölsalben betet, dann wird der Herr aufrichten, heißt es. Aufrichten heißt aber nicht unbedingt heilen. Vorsicht. Aufrichten, Sünden vergeben, geistliche Erfrischung, vielleicht auch leibliche Stärkung, aber nicht Heilung um jeden Preis. Es kann Heilung sein, muss aber nicht. Man muss das Wort genau lesen. Es steht nicht da, der Herr wird heilen. Er wird aufrichten. Und es wird auch besser gehen, auf jeden Fall geistlich und womöglich auch leiblich. Und wir werden natürlich irgendwann sterben, falls wir nicht entrückt werden vorher. Es wird irgendwas kommen in unserem Leben, eine Krankheit zum Tode. Ja, da kommen wir nicht darum herum. Außer wenn wir zur Generation der Entrückten gehören, das wissen wir auch nicht. Nun jedenfalls, göttliche Wunder, die geschehen immer in der Abhängigkeit vom Herrn. Die suchen allein die Ehre Gottes und nicht die Ehre von Menschen oder Heilern. Wenn irgendwelche Menschen hier groß auftreten und bejubelt werden, dann ist immer schon Vorsicht geboten. Ich erinnere an Bruno Gröning und solche Wunderheiler aus den 50er Jahren. Da werden heute noch seine Spermiumkugeln verkauft. Die sollen Heilkraft haben, unglaubliche Dinge. Also lassen wir es lieber weg. Oder über diesen Film, der gezeigt wird, wenn man da sein Bild sieht. Oder auch bei Rudolf Steiner, bei den Anthroposophen. Da wirken hypnotische Kräfte auf die Leute. Es kann ja sein, dass die dann irgendwie durch welche hypnotisiert werden. Aber das ist bestimmt nicht der Geist Gottes. Göttliche Wunder suchen allein die Ehre Gottes und nicht die Ehre von Menschen oder Heilern. Sie geschehen unentgeltlich, ohne Geldmacherei. Ja. Es gibt es sogar schon Abartigkeiten. Der Autor der gotteslästerlichen Volksbibel, Martin Dreyer, habe ich gehört, der bietet Gebete an gegen Geld, ja, dass er also sich da bezahlen lässt, dann betet er für die Leute und dann haben sie ein Gebetsautomat erfunden, wo man Geld reingibt und dann, also es wird immer verrückter, wir merken, dass wir in der Endzeit leben. Unentgeltlich. Und göttliche Wunder geschehen meistens in der Stille. Der Herr Jesus hat ja verboten, seine Wundertaten weiter zu erzählen und damit zu prahlen. Trotzdem hat sich natürlich rumgesprochen, aber er war von Herzen demütig und hat es in Vollmacht getan, nicht um damit irgendwie sich selber groß zu machen. Natürlich als Sohn Gottes eine Sonderstellung, aber wir sollen ihn als Vorbild nehmen und nicht irgendwie auf Menschen schauen. Und das Umfallen nach den Rücken, habe ich schon gesagt, das ist eindeutig ein Zeichen des Gerichts. Wo das passiert, da sofort fluchtartig den Raum verlassen. Falscher Geist. Jesaja 28, Vers 13. Zaflazaf, Zaflazaf, Kaflakaf, Kaflakaf, hier ein wenig, da ein wenig, das ist dieses Zungengeblabber, ja. Dass sie hingehen und rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Da steht es ganz klar als Gerichtszeichen, dieses, was in fast allen charismatischen Gemeinden vorkommt. Pseudo-charismatisch heißt an sich eigentlich Lügen-charismatisch, ja. Ich rede, es gibt echte Geistesgaben, natürlich, aber vor diesen falschen Gaben müssen wir uns hüten, vor diesen Nachäffungen. Echte Heilungswunder geschehen immer im Zusammenhang mit der Vergebung von Sünde und sind mit Buße, also Sinnesänderung und Umkehr verbunden. Jakobus 5 habe ich schon genannt. Aber dämonische Wunder, die geschehen natürlich auch an Ungläubigen und so weiter und mit Geld und oft wird dann aber auch da zur Tarnung der Name Gottes missbraucht, den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, wird alles missbraucht von diesen Scharlatanen und Okkultisten und Zauberern, aber da dürfen wir uns nicht betrügen lassen. Der Herr Jesus sagt ja, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Ich kenne euch nicht. Falsche Propheten, falsche Heiler. Dämonische Wunder bewirken nur eine äußere Heilung ohne innere Umwandlung des Menschen. Der Leib mag zwar zeitweilig gesund geworden sein, das Herz des Menschen blieb aber unverändert. Er hat keine Vergebung der Schuld. Falscher Geist ist eingedrungen, er bekommt gotteslästerliche Gedanken, Anfechtungen, keine Heilsfreude. Das sind deutliche Kennzeichen, dass ein falscher Geist im Spiel ist. Wenn sowas ist, dann geht zu einem vollmächtigen, guten, bibeltreuen Seelsorger und bete mit ihm oder geht zum Herrn direkt. Wir wollen uns auch nicht an Menschen hängen, ja, aber zu einem Bruder oder ja, Schwestern können auch gerne zu einer Schwester gehen, dass ihr zusammen betet und das ernsthaft vor dem Herrn bekennt und ausräumt, wenn ihr mal in solchen Kreisen euch die Hände habt auflegen lassen. Niemand lasse sich vorstellen, die Hände auflegen, damit nicht falsche Geister übertragen werden. Das heißt auch sinnvoll in den Timotheusbriefen. Genau, jetzt noch zusammenfassend und abschließend einige Kennzeichen der Verführung und der falschen Propheten im Überblick. Einiges Grundsätzliche zum Schluss nochmal. Falsche Propheten, das habe ich am Anfang erwähnt, fügen etwas zur Bibel hinzu oder nehmen etwas davon weg. Ganz typisch, sie lassen das Wort nicht so stehen. Natürlich gibt es eine heilsgeschichtliche Entfaltung vom Alten zum Neuen Bund, das ist klar. Ja, wir haben nicht mehr den Tempel, die Tempelgebote, das gilt für uns in dem Sinne jetzt nicht mehr. Wir leben im Neuen Bund, also, aber wir dürfen da nichts hinzufügen zu dem ersten Buch Mose bis Offenbarung 22. Aber auch nichts wegnehmen, was vom neuen Bund her für uns als neutestamentliche Gemeinde gilt. Falsche Propheten und Irrlehrer und Verführer erfinden Lehren, die im Widerspruch stehen zum eindeutigen Wortsinn, also Literalsinn, und zum Gesamtzusammenhang oder Kontext der Bibel. Und sie tasten meistens das Heilszentrum an. Jesus Christus, sein Sühneopfer am Kreuz, seine leibhaftige Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkunft, die völlige Erlösung allein durch Jesus Christus. Wenn das angetastet wird, dann merkt ihr, es ist eine Sekte, es ist eine falschprophetische Lehre, es ist eine liberale Theologie, es ist eine falsche Religion Und wo wird nicht überall Jesus verändert und verfälscht? Wir haben gerade am Frühstückstisch geredet, da meinte jemand, ich sage es nicht, wer, ist egal, die Zeugen Jehovas, die sagen ja auch, sie haben Jesus, dann habe ich erklärt, aber es ist ein anderer Jesus. Das ist für sie der Erzengel Michael, nur ein Geschöpf. Man muss immer nachfragen, egal ob es liberale Theologen, Religionen oder Sekten sind, wenn er von Jesus redet, wen meint ihr denn damit? Ist Jesus für euch der einzigartige Sohn Gottes, und zwar Gott, Gott der Sohn? Ja? Die Zeugen Jehovas sind noch so raffiniert, die sagen auch, für uns ist Jesus auch der Sohn Gottes. Aber sie glauben an viele Söhne Gottes. Jeder Engel ist für sie ein Sohn Gottes. Aber für uns ist Jesus kein Engel, kein Geschöpf, sondern er steht auf der Seite des Schöpfers. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja, auf jeder Seite der Bibel erkennen wir das. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und der Vater hat durch den Sohn die Welt geschaffen. Wenn er selber ein Geschöpf wäre, hätte er das nicht tun können. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal jetzt ganz bewusst, nachdem die Zeugen Jehovas ja überall unterwegs sind mit ihren Rollkoffern, auch an Bahnhöfen, wir haben übrigens protestiert bei der Deutschen Bahn auch, die haben keine Generalgenehmigung, hat uns die Bahn geantwortet. Ja, man kann also sagen, habt ihr überhaupt eine Genehmigung, wenn ihr da überall steht? Als Reaktion darauf habe ich jetzt 3 meiner Vorträge über Zeugen Jehovas auf meinen Kanal gestellt, wo ich sie versucht habe, ausführlich zu widerlegen, auch lehrmäßig, Punkt für Punkt. Das nur zur Information. Auch im Sektenbuch draußen sind wir drauf eingegangen und so weiter. Also es gibt Material, um Leute zu warnen und auch um den Zeugen Jehovas zu helfen, von ihrer falschen Lehre wegzukommen. Es könnte ich noch 1000 andere Sekten nennen. Es war jetzt nur ein Beispiel einer der verbreitetsten Sekten, die halt sehr in der Öffentlichkeit aktiv ist momentan. Also die erfinden Lehren im Widerspruch zum eindeutigen Wortsinn und Zusammenhang der Bibel, verleugnen Jesus, den biblischen Jesus und sein Werk, genauso auch der Islam natürlich, Jesus nur als Prophet, nicht als der Sohn Gottes in einzigartiger Weise. Oder sie verändern auch Begriffe wie Wiedergeburt, das wird verfälscht zu Reinkarnation, Wiederverkörperung. Auch da muss man aufpassen, wenn Hindus und so von Wiedergeburt reden, meinen die natürlich was ganz anderes als wir. Die meinen die fleischliche Wiedergeburt und wir meinen die geistliche. Okay, dann falsche Propheten und Irrlehrer vermischen Wahrheit und Lüge. Immer so ein Körnchen Wahrheit ist dabei, um die Leute einzufangen. Aber dann die Lüge, der Vater der Lüge, der Satan. Beispiel Horoskope, da ist manchmal ein Körnchen Wahrheit drin. Aber das ganze System beruht auf einer Lüge. Die Sterne haben keinen Einfluss auf unser Schicksal. Das ist babylonischer Götterglaube. Völliges Heidentum. Das wird heute in sämtlichen Zeitungen den Leuten als die bare Münze, als die Seelsorge angeboten. Das ist ja furchtbar. Wie schön wäre es, wenn da biblische Seelsorger zu Wort kämen. Aber hier Horoskope, ich weiß nicht, ob es auch in eurer Tageszeitung ist. Ich habe schon lange abbestellt, wir haben schon lange keine Zeitung mehr. Aber die Leute, die das lesen, die werden ja systematisch verdummt und in Abhängigkeit von Satan gebracht. Falsche Propheten und Irrlehrer machen Zukunftsvoraussagen, die mit göttlichem Offenbarungsanspruch vorgetragen werden, aber nicht eintreffen. So wie bei diesen 400 am Hofe des Ahab oder Josaphat auch. Da wird dann gesagt, sogar der Herr hat zu mir geredet, oder noch frecher stehen sie vorne hin und sagen, ich, der Herr, sage euch. Nachdem die Bibel abgeschlossen ist. Ja. Wer aber etwas hinzufügt, dem werden die Plagen hinzugefügt. Dann sind sie in schöne Worte verpackt. Ihr wisst ja, dass sehr viel von der Verpackung abhängt, auch im Supermarkt. Die Verpackungsindustrie, das ist das größte Geschäft heutzutage. Ich habe meine Frau gefragt, die kommt ja aus Kasachstan. Ja, wie war das denn bei euch früher? Gab es auch so viele Plastikverpackungen? Dann sie sagt, nee, bei uns wurde alles so direkt geliefert, und Bauern, die Milch und das Fleisch. Haben alles da im Stall gehabt oder in Kühlkammer. Ich habe fast gar keine Verpackungen gekannt. Aber was ich damit sagen will, die Verpackung macht es halt heutzutage. Und wenn eine Lehre schön verpackt ist, dann denken die Leute, ja, dann ist der Inhalt auch gut. Aber es gibt sogar in der Natur, wir haben wunderschöne Apfelbäume, manchmal ist auch ein Apfel dabei, das sieht so schön aus, wenn du dann reinbeißt und nicht aufpasst, kann innen dann doch alles wurmig sein, habe ich auch schon erlebt. Dann spuckst du gleich wieder aus. Und wenn ihr irgendeiner Lehre verfallen seid und merkt, da ist irgendwas faul, dann distanziert euch davon. Dann geht von dieser Gruppierung weg und betet darum, dass der Herr euch zu bibeltreuen Geschwistern leitet. Meine Hoffnung ist, hier sind jetzt auch viele bei diesen Endzeitkonferenzen, ich freue mich, dass so viele auch wieder hier sind, tauscht euch doch aus. Vielleicht kennt der eine oder andere eine bibeltreue Gemeinde in der Nähe. Oder ihr fangt selber an, wenn jemand in räumlicher Nähe ist, einen Hauskreis gemeinsam zu gründen. Ja, sind ja hier Geschwister aus vielen Regionen. Tauscht euch aus. Vielleicht merkt man ja auch, wer aus der gleichen Gegend kommt, auch in der Sprache. Und dann fangt einfach an, wenn ihr nirgends mehr hingehen könnt, und trefft euch in den Häusern. Lest zusammen die Bibel, hört auch bibeltreue Vorträge an auf CD. Ich habe auch ein ganzes CD-Programm in meinem Shop, oder auch aus dem Internet, natürlich auch möglich heutzutage. Aber dass man einfach sich geistlich stärkt. Aber wenn es noch bibeltreue Gemeinden gibt, dann stärkt diese, unterstützt sie, besucht sie. Ja, der Teufel kommt nicht mit Boxfüßen und Hörnern daher, sondern als der Schöne, Gute und Angenehme. Da steht nicht drauf, wie Buddha die Tage gesagt hat, Verführung auf der Stirn, sondern kommt freundlich lächelnd und sagt, komm doch mal mit, sieh alles nicht so eng, guck dir das auch mal an und da wirst du gesund oder da wird mal was ganz anderes verkündigt als in deiner verstaubten Versammlung. Ja, und so fängt es dann oft an. Seid vorsichtig. Ja. Nicht nur über die Jugend. Die Jugend ist natürlich besonders gefährdet durch die ganzen virtuellen Einflüsse. Aber denen müssen wir auch helfen im Gebet und durch liebevolle Mahnungen immer wieder, damit sie vom breiten Weg fernbleiben. Ja, ich bin jetzt zum Ende gekommen, möchte mit einem Vers schließen aus 1. Petrus 5. Das sind zwei Verse, Vers 8 und 9. Hier ermahnt uns Gott nochmal in seinem Wort und sagt, seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Amen. Jetzt möchte ich euch bitten, zum Gebet aufzustehen. Ich werde noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass dein Geist, wenn wir wiedergeboren sind, in unseren Herzen wohnt. Und so bitten wir dich, hilf uns, auf dem schmalen Weg zu bleiben. Bewahre uns vor Verführung, vor Irrgeistern, vor falschen Propheten und vor falschen Christussen. Schenk, dass wir dir die Treue halten und dass wir auch Boten sind deiner Wahrheit und Liebe und noch viele Menschen einladen, dass sie gerettet werden. Herr, gebrauche uns auch in unserer Schwachheit. Reinige uns durch dein Blut und erneuere uns jeden Tag neu durch deinen Geist, dass wir dir nachfolgen bis ans Ende. Amen.